Assekurata Podcast. Unsere Informationen schaffen Werte.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind beim Assekurata Podcast. Mein Name ist Markus Kruse. Ich bin Geschäftsführer der Assekurata. Und in unserem heutigen Podcast sprechen wir über das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung. Hierzu darf ich ganz herzlich begrüßen Oliver Benz, Bereichsleiter für das Thema Nachhaltigkeit der Assekurata. Hallo Oliver.
Hallo Markus.
Oliver, das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung ist jetzt keins, was wir das erste Mal bei uns thematisieren. Wir wollen es aber heute ein wenig aus einer anderen Perspektive mal betrachten. Es geht weniger um regulatorische Anforderungen und was beispielsweise Versicherungsunternehmen machen müssen, wenn sie einen solchen Nachhaltigkeitsbericht erstellen müssen. Wir möchten eher das Ganze mal aus der Perspektive beleuchten, zu sagen, was könnte eigentlich die Motivation auch für kleinere Unternehmen sein, die beispielsweise nicht verpflichtet sind, einen solchen Nachhaltigkeitsbericht zu veröffentlichen, dennoch einzuschreiben. Und das Ganze wollen wir auch ein wenig mixen mit unserer Perspektive, nämlich wir haben es getan. Und genau, das ist heute unser Thema. Vielleicht zu Beginn, um das nochmal abzustecken für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn wir nochmal einmal kurz drauf schauen, wer ist berichtspflichtig, wer ist nicht berichtspflichtig, wenn wir darüber sprechen, dass kleinere Unternehmen sowas aus einer freiwilligen Motivation heraus machen können.
Mhm. Genau, also große Unternehmen in der EU müssen das ja seit 2017 machen, dass sie einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen müssen. Jetzt kann man sich fragen, was ist eigentlich so ein Nachhaltigkeitsbericht? Ja, im Wesentlichen geht es eben darum, dass man zu seiner Nachhaltigkeitsstrategie berichtet und eben auch zu den Dingen, die man tut, also zu den nachhaltigkeitsbezogenen Maßnahmen, könnte man sagen. Und das müssen, wie gesagt, große Unternehmen seit einigen Jahren machen. Da gibt es dann entsprechende Richtlinien von der EU zu, und als großes Unternehmen gilt man, wenn man in der EU eben ansässig ist, dort 500 Mitarbeiter hat und bestimmte Umsatz- und Bilanzgrößen eben überschreitet. All das wird sich zukünftig ein bisschen ändern. Ich bin mir sicher, viele werden davon gehört haben, von der Corporate Sustainability Reporting Directive oder auch kurz CSRD. Das ist sozusagen das neue Rahmenwerk, was von der EU kommt, was in Zukunft die Nachhaltigkeitsberichterstattung regeln wird. Erstmals müssen ab 2025 jetzt Unternehmen nach dieser neuen Richtlinie berichten, die jetzt schon berichtspflichtig sind. Und der Kreis der berichtenden Unternehmen wird dann in Zukunft sukzessive ausgeweitet. In dem ersten Schritt, dass dann auch Unternehmen ab 250 Mitarbeitenden schon berichten müssen und dann am langen Ende auch kleinere Unternehmen. Das heißt, wir werden in Zukunft mehr berichtspflichtige Unternehmen haben. Und auch die Art und Weise der Berichterstattung wird sich durch die CSRD ändern. Das wird nochmal alles sehr, sehr viel konkreter, als das eben nach den aktuellen Regelungen der Fall ist.
Ja, ja. Sie hattest du gesagt, es geht von der Grenze her nochmal deutlich runter. Das heißt, werden zahlreiche Unternehmen dann wahrscheinlich auch von der Berichtspflicht dann entsprechend mit umfasst. Nichtsdestotrotz bleibt noch eine Restgröße, für die es dann mehr oder weniger optional ist. Wenn wir jetzt mal darauf schauen, was könnte eigentlich die Motivation sein, dennoch einen solchen Bericht zu schreiben? Und wenn wir das vielleicht mal verbinden mit der Perspektive aus eurer Projektgruppe, also sprich aus unserer Projektgruppe, die sich mit dem Thema beschäftigt hat, und wenn du da vielleicht auch mal so die Sicht reinbringst, zu sagen, was war eure Motivation und was könnte auch die Motivation von anderen Unternehmen sein, sich dennoch diesem Thema zu stellen?
Also auch für Unternehmen, die das jetzt nicht müssen, die sozusagen nicht berichtspflichtig sind, kann es sinnvoll sein, so eine Nachhaltigkeitsberichterstattung eben zu veröffentlichen. Das kann insbesondere dann spannend sein, wenn bestimmte externe Stakeholder ein Interesse daran haben. Also zum Beispiel Unternehmen, für die man Zulieferer ist. Nachhaltigkeitsaspekte werden ja immer relevanter in der Betrachtung der Lieferkette. Auch da gibt es ja jetzt immer mehr entsprechende Gesetze zu, sowohl auf deutscher als auch auf europäischer Ebene, sodass man eben als großes Unternehmen, was berichtspflichtig ist, seine Lieferkette immer mehr im Blick haben muss. Und wenn dann natürlich Unternehmen innerhalb dieser Lieferkette diese Informationen transparent machen, dann ist das natürlich auch irgendwo ein Wettbewerbsvorteil und eben hilfreich und spannend für die großen Unternehmen, die dazu berichten müssen. So kann es eben auch für, ja, beispielsweise kleinere Zulieferer oder Dienstleister von Vorteil sein, wenn sie da besonders transparent sind, um sich dann eben Vorteile gegenüber anderen Zulieferern zu schaffen. Für uns waren es insbesondere zwei Gründe, die uns dazu bewogen haben, dass wir im Jahr 2021 ja schon unseren ersten Bericht veröffentlicht haben, unseren ersten Nachhaltigkeitsbericht, und nun eben wieder. Das eine ist, das kann man, glaube ich, wirklich sagen, aus intrinsischer Motivation, dass wir alle hier glauben, dass es eben wichtig ist, auch als kleiner Dienstleister seinen Beitrag zur Transformation zu leisten. Auch wenn man einen relativ kleinen Einfluss hat als kleineres Unternehmen, dann ist der Einfluss eben begrenzt, aber doch hat jeder irgendwo eine gewisse Verantwortung. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen das auch machen und da eben auch unseren Beitrag leisten. Und der andere Grund ist, dass wir als Dienstleister im Nachhaltigkeitsbereich auftreten. Zum einen durch unsere Nachhaltigkeitsratings, die wir ja machen für Versicherungsunternehmen, aber auch durch das Beratungs- und Benchmarking-Angebot, was wir innerhalb der Assicurata Solutions zu verschiedenen Nachhaltigkeitsthemen anbieten. So helfen wir anderen Unternehmen, nachhaltiger zu werden in unserer Funktion als Dienstleister. Und in der Funktion möchten wir natürlich auch eine gewisse Glaubwürdigkeit erzeugen, denn klar, wenn jetzt andere Unternehmen von uns sich beraten oder raten lassen, dann werden die sich vielleicht auch fragen, okay, was machen die denn selber im Nachhaltigkeitsbereich? Und da wollen wir dann eben auch Transparenz zeigen.
Also den Punkt verstehe ich gut. Also sozusagen, wenn man ohnehin mit seinem Dienstleistungs- und Serviceangebot in diesem Segment unterwegs ist, dass man auch selber nochmal ein Statement abgeben möchte. Wobei man ja schon noch mal trennen muss, also nur weil man ja nicht drüber berichtet, heißt das ja nicht, dass man nicht trotzdem unter Umständen irgendwo sehr nachhaltig handelt in seinem Geschäftsgebaren. Also das sind ja nochmal zweierlei Aspekte aus meiner Sicht. Aber da kommen wir wahrscheinlich später auch nochmal drauf zu sprechen, wenn es dann darum geht zu sagen, wie viel Aufwand ist das eigentlich, so einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen. Du hast jetzt verschiedene Motivationen mal geschildert. Da würde mich jetzt nochmal interessieren, aus deiner Sicht, gibt es noch weitere Punkte, wo du sagen würdest, da lohnt sich der Aufwand?
Ja, das waren jetzt die Dinge, die ich gerade genannt habe. Die beiden waren jetzt zwei spezifische Gründe für uns, wo ich sage, das waren so unsere beiden Hauptgründe. Es gibt natürlich noch weitere Vorteile, angefangen vom Employer Branding, also dass man es eben über den Bericht schafft, die Arbeitgebermarke positiv zu besetzen, weil es eben doch in der Öffentlichkeit eben positiv wahrgenommen wird und man sich damit als auch verantwortungsbewusster Arbeitgeber positionieren kann. Dann natürlich das Thema Bindung der Mitarbeitenden. Ich glaube, die Mitarbeitenden finden es auch doch sehr spannend, mal zu sehen, was macht eigentlich mein Arbeitgeber in den Bereichen. Und es wird ja gerade auch viel über soziale Themen berichtet, wo Mitarbeitende direkt von betroffen sind. Ja. Und deswegen ist es einerseits natürlich spannend zur Mitarbeiterbindung, aber eben auch zur Gewinnung von neuen Mitarbeitenden, ja, eben im Kampf um Wettbewerb oder im Wettbewerb um Talente im Markt. Also ich glaube, in vielen Branchen besteht gerade irgendwo das Problem des Fachkräftemangels und da kann es natürlich auch nur hilfreich sein, wenn man positiv hervorsticht. Und ich denke auch gerade unter jüngeren Mitarbeitenden ist es schon irgendwo ein Thema, dass man sich auch mal damit auseinandersetzt, was macht eigentlich ein potenzieller Arbeitgeber im Bereich Nachhaltigkeit.
Okay, das heißt, im Kontext Recruiting kann man das entsprechend auch durchaus einsetzen, ja, als Instrument. Jetzt hatten wir es gerade schon mal ganz kurz angesprochen, die Frage, wie aufwendig ist sowas eigentlich, wenn man einen Nachhaltigkeitsbericht erstellt? Und wenn wir einfach mal darauf schauen, wie lief das Ganze jetzt in der Praxis ab bei uns in der Projektgruppe, aber auch aus deiner Expertensicht heraus, wie würdest du sagen, sollte sich ein kleineres Unternehmen diesem Thema nähern?
Ja, also ich glaube, es ist erstmal ganz wichtig, irgendwo einen bestimmten Prozess aufzusetzen. Wir haben das in einem Projekt gemacht, wo wir hingegangen sind und erstmal den entsprechenden Personenkreis definiert haben, wer eigentlich alles involviert sein soll in die Berichterstellung. Das Projekt wurde von unserer Nachhaltigkeitsbeauftragten Verena Lemmich geleitet. Die ist eben für unsere gesamte interne Nachhaltigkeit, sage ich mal, verantwortlich und eben dann auch für die Berichterstellung. Und dazu kamen dann eben noch weitere Führungskräfte, aber auch verschiedene Mitarbeitende, die wir dann involviert haben in den Prozess, haben uns dann erstmal gefragt, was müssen wir eigentlich berichten? Das war jetzt in unserem Fall insofern schon mal vorbereitet, dadurch, dass wir, wie gesagt, den ersten Bericht in 2021 schon veröffentlicht hatten. Deswegen wussten wir grob, welche Inhalte wir berichten müssen. Haben natürlich auch einiges an Daten schon in der Vergangenheit gesammelt. Und was jetzt natürlich neu dazu kam, war die Struktur, die wir jetzt etwas neu gemacht haben im Vergleich zum vorherigen Mal. Aber im Wesentlichen muss man sich erstmal hinsetzen und sich fragen, was möchte man eigentlich berichten? Und dann, wenn noch nicht geschehen, eben die Daten sammeln. Und ich glaube, das ist auch eine der größeren Herausforderungen, gerade auch für Unternehmen, die das zum ersten Mal machen, dass man entsprechend Daten sammeln muss. Einerseits natürlich mal zusammenschreiben muss, was macht man eigentlich an Maßnahmen konkret, ja, im Bereich Nachhaltigkeit? Auch wenn man sowas schon entwickelt hat, welche Strategien und Ziele hat man eigentlich? Und natürlich ökologische und soziale Daten, die man sammelt, zum Beispiel zu den Treibhausgasemissionen, die man ausstößt oder so Dinge, soziale Aspekte wie zum Beispiel Weiterbildungsstunden. Diese Daten liegen in der Regel irgendwo im Unternehmen vor, falls nicht, müssen sie gesammelt werden und falls sie vorliegen, müssen sie irgendwo an zentraler Stelle dann für den Bericht zusammengetragen werden.
Das heißt, vor dem Schreiben steht erstmal das Sammeln.
Genau.
Hattest du das jetzt geschildert, ein Stück weit den Prozess? Kann man eigentlich mal grob über den Daumen peilen, wie viele Stunden und Tage man investieren muss?
Boah, das ist, glaube ich, relativ schwer zu sagen. Das hängt sehr stark davon ab, wie die Datenlage ist. Ja. Also ich würde mal schätzen, für das reine Schreiben des Berichtes mit Korrektur und so weiter, ich weiß nicht, vielleicht 10, 15 Tage waren das bei uns in Summe, über die Personen verteilt, wäre jetzt mal meine grobe Schätzung. Aber das lag natürlich auch daran, dass wir viele Daten schon hatten und die Datenerfassung beispielsweise und auch die Strategieentwicklung, wenn man das jetzt alles noch machen möchte für den ersten Bericht, kommt dann natürlich noch eine ganze Menge mehr zusammen. Bei uns war es, wie gesagt, so, dass vieles schon vorlag und dass wir die Daten auch unterjährig bereits gesammelt hatten.
Okay, jetzt hattest du ein paar Beispiele genannt von Daten, die man im Vorfeld sammeln sollte, um dann auch entsprechend nachher darüber berichten zu können. Gibt es da irgendeine Struktur, die du empfehlen kannst? Also woran man sich als kleines Unternehmen dann auch orientieren kann?
Wir haben uns jetzt in dem neuesten Bericht am Deutschen Nachhaltigkeitskodex, dem DNK, orientiert. Das ist ein doch sehr bekanntes und gängiges Rahmenwerk zur Nachhaltigkeitsberichterstattung in Deutschland. Die sind vor allen Dingen, glaube ich, ganz interessant für kleinere Unternehmen und mittelgroße Unternehmen, aber auch einige große Unternehmen orientieren sich am DNK, hat eben den Vorteil, dass er eine bestimmte Struktur vorgibt. Mhm. Und diese Struktur ist eben auch konsistent zu der aktuellen Berichterstattungsanforderung. Und der DNK ist auch gerade dabei, sich auf die CSRD natürlich auszurichten, also auf die neue Art der Berichterstattung. Wir haben den ersten Bericht, den wir gemacht haben, haben wir erstmal, ich sag mal, so ein bisschen mehr für uns gemacht und auch eine Struktur gewählt, die für uns erstmal relativ einfach umzusetzen war, haben uns aber jetzt am DNK ausgerichtet, weil wir einfach glauben, dass das auch gewisse Vorteile mit sich bringt, insbesondere weil man eben eine Struktur vorgegeben bekommt, an der man sich orientieren kann, wo dann auch bestimmte Inhalte und Datenpunkte vorgegeben werden. Und das führt natürlich auch dazu, dass dieser Bericht besser vergleichbar ist mit anderen Unternehmen. Ich glaube, das ist einer der größten Vorteile eben von solchen Rahmenwerken, diese Vergleichbarkeit. Es gibt natürlich immer so ein paar Kriterien, wo man dann schauen muss, wie man das jetzt genau für sein Unternehmen oder für seine Branche berichten kann. Aber grundsätzlich, ja, sind unsere Erfahrungen doch jetzt sehr, sehr positiv gewesen mit dem ersten DNK-Bericht. Und wir glauben, dass das doch ein sinnvoller Standard sein kann, an dem man sich orientieren kann, wenn man so einen Bericht erstellt.
Wenn sich jetzt mal beide Seiten der Medaille anschaut, du warst jetzt auf der Vorteilsseite unterwegs und hast geschildert, wo da im Prinzip die Pluspunkte für ein solches Format irgendwo sind. Wir haben jetzt die unmittelbare Vergleichbarkeit, einmal einen Bericht mehr oder weniger ohne Vorlage, sondern eher frei erstellt, einmal DNK-Standard. Wenn man jetzt die andere Seite der Medaille sich anschaut, welche Herausforderungen gibt es denn, wenn man sich einer festen Struktur unterwirft?
Ja, wir mussten uns natürlich erstmal genau mit dem Format auseinandersetzen und auch mit den Inhalten und Daten, die verlangt wurden in diesem Format. Der DNK hat, wie gesagt, 20 Kriterien. Innerhalb dieser Kriterien gibt es nochmal konkrete Aspekte, die man beschreiben muss, qualitativ und natürlich auch gewisse quantitative Datenpunkte, die erfüllt werden. Und das bringt natürlich eine Herausforderung mit sich, denn man muss zu allem, was da irgendwo steht, Stellung nehmen. Also man kann nicht, wie wenn man das jetzt komplett frei machen würde, einfach bestimmte Daten weglassen und nichts dazu schreiben. Man muss zumindest schreiben, dass man diese Dinge nicht erhoben hat und ja, idealerweise die Daten natürlich auch irgendwo erheben und Stellung dazu beziehen. Das heißt, wir mussten doch unsere Datenerfassung auch nochmal ausweiten, insbesondere dann im Bereich der Umweltdaten. Das war, glaube ich, auch eine Herausforderung und ich glaube, das kann man auch relativ pauschal sagen, dass das viele Unternehmen vor Herausforderungen stellt. Insbesondere so Dinge wie Treibhausgasemissionen sind einfach schwer zu erfassen, weil da gerade im Bereich der indirekten Treibhausgasemissionen, also im Bereich von Scope 3, Sachen reinfließen, die man jetzt gar nicht so leicht messen kann. Mhm. Beispielsweise Emissionen aus dem Homeoffice der Mitarbeitenden müssen eigentlich auch berichtet werden nach Scope 3, genauso wie Mitarbeitermobilität, also die Pendelwege der Mitarbeitenden. Ja. Da muss man dann auch irgendwo stellenweise mit Annahmen und Pauschalisierungen rechnen. Und man ist natürlich auch in Teilen von externen Zulieferungen abhängig. Auch das ist dann gar nicht so leicht in der Erfassung. Was auch eine Herausforderung war, aber für uns, ja, kann man sagen, auch irgendwo ein Vorteil oder ein Learning. Man muss natürlich auch zu Daten berichten, wie schon gesagt, wo man vielleicht jetzt gar nicht so konkrete Dinge hat. Und bei uns war das zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeitsziele, wo wir jetzt auch im Rahmen der DNK-Erstellung gemerkt haben, wir haben da zwar Nachhaltigkeitsziele definiert, aber die sind stellenweise einfach noch relativ unkonkret. Also da könnten wir durchaus was konkreter werden mit der Vorgabe beispielsweise von Kennzahlen zur Messung oder auch von definierten Zeithorizonten. Das war jetzt für uns auch ein Learning, wo man sagen kann, okay, das war schon eine Herausforderung, dass man sich dem stellen muss, aber es hat uns auch weitergebracht im Rahmen dieses Prozesses.
Das heißt, den Punkt kann man durchaus noch so ein bisschen was auf der Habenseite mit verbuchen. Also zu sagen, du hattest eingangs mal geschildert, was kann eigentlich die Motivation für ein kleines Unternehmen sein, sich so eine Herausforderung zu stellen. Da hatten wir verschiedene Aspekte durchleuchtet, aber wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, man nimmt auch durchaus noch ein wenig aus dem Prozess mit und lernt noch ein wenig über sich. Deswegen jetzt vielleicht dann auch zum Abschluss noch die Frage, wie geht's jetzt weiter? Was hat das jetzt im Prinzip noch weiter an Erkenntnissen gebracht?
Ja, wie gerade schon gesagt, also ein großes Learning von uns waren die konkreten Zieldefinitionen, die wir jetzt dieses Jahr auch noch weiter schärfen wollen. Da sind wir jetzt gerade auch schon im Prozess und haben bereits Konkretisierung an den Zielen vorgenommen. Ein weiteres wichtiges Thema für das Jahr 2024 jetzt ist die Weiterbildung der Mitarbeitenden. Das ist definitiv ein Fokusthema aus dem sozialen Bereich für uns. Und ich glaube, jeder, der unseren Bericht vielleicht schon gelesen hat, wird auch sehen, dass wir immer wieder betonen, dass wir unseren größten Hebel wirklich dabei sehen, dass wir andere Unternehmen durch unsere Dienstleistungen einfach unterstützen, nachhaltiger zu werden. Und deswegen ist es auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir unser Serviceangebot im Nachhaltigkeitsbereich noch weiter verbessern und weiter ausbauen möchten. Dazu gehört natürlich die Weiterentwicklung des Nachhaltigkeitsratings einerseits, aber auch die Arbeit an neuen Dienstleistungen, beispielsweise Benchmarkings, um Versicherungsunternehmen noch einen besseren Vergleich ihrer Nachhaltigkeitsambitionen auch im Markt zu liefern. Aber auch Beratungsangebote, insbesondere zu den Themen Kommunikation von Nachhaltigkeit, aber auch nachhaltige Kapitalanlage. Also wir glauben, dass wir darüber den größten Hebel haben, was zu bewegen. Und wir möchten natürlich auch weiter berichten und in Zukunft eben weitere Nachhaltigkeitsberichte veröffentlichen, um transparent über unsere Fortschritte in diesem Bereich Bericht zu erstatten.
Prima. Ganz lieben Dank für die Einblicke.
Gerne.
Und die Erkenntnisse, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Ihnen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten Sie ein wenig motivieren, wenn Sie nicht der Berichtspflicht unterliegen, sich mit diesem Thema mal inhaltlich auseinanderzusetzen. Ich denke, wir haben einiges, was Motivatoren anbetrifft, heute mal aufgelistet und sage ganz herzlichen Dank und bis bald. Tschüss.
Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie nichts verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch gerne auf einer der gängigen Podcast-Plattformen und hinterlassen uns eine positive Bewertung. Diesen Podcast und alle weiteren Folgen finden Sie unter assicurata.de. Hören Sie in 2 Wochen gerne wieder rein. Bis dahin bleiben Sie gesund. Ihr Markus Kruse.